Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sebastian Klein. Viel Spaß!
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sebastian heute bei mir ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hallo, freut mich auch.
Du bist ja gar nicht in der Metropole in Berlin, habe ich gerade verstanden. Du bist auch eher so in der ruhigeren Zone, so wie ich ja auch in MV.
Genau, bei mir ist es noch in Brandenburg, aber auch so richtig ländlich, kurz vor Polen, sehr ruhig.
Also ich bin ja jetzt öfter in Berlin, weil ich da seit einem Jahr ja auch arbeite und ich höre wirklich oft von Berlinern und Berlinerinnen, dass sie sagen, also ich fahre zumindest am Wochenende nach Brandenburg. Also der ganze Ruf von Brandenburg hat sich enorm verbessert. Früher war das ja so ein bisschen das Niemandsland. Heute wollen da irgendwie alle hin. Vielleicht liegt das auch so ein bisschen an meiner Lebensphase, dass ich mich mehr mit Leuten beschäftige, die nicht mehr so in den 20ern sind. Wie erlebst du das so, Brandenburg?
Na, ich habe auch den Eindruck, also Berlin hat halt diese positive Seite, dass es unheimlich viel Inspiration und Input gibt. Man kann immer was machen, es gibt immer was Neues zu entdecken. Und das ist natürlich gleichzeitig auch anstrengend. Und bei mir war damals so ein bisschen ich habe da seit ungefähr 30, glaube ich, drüber geredet, dass ich das gerne irgendwann mal machen würde, so wie die meisten.
Ja.
Und hatte irgendwann dann das Gefühl, ich ärgere mich jeden Tag über Autos und Autofahrer und kann mir nicht vorstellen, so richtig in eine kleinere Stadt zu ziehen und habe mich deswegen entschieden, das als so ein Hybrid zu machen. Also deswegen bin ich so die Hälfte der Zeit in Berlin und die andere Hälfte hier draußen, habe die totale Ruhe.
Bist du dann zum Arbeiten eher in Berlin oder triffst du dann wahrscheinlich eher Leute dort, ne?
Genau, also wir haben jetzt mit Neuen Narrative, mein aktuelles Unternehmen, haben wir gar kein Büro. Das heißt, ich arbeite immer da, wo ich gerade bin. Das geht auch voll gut von hier. Und genau, meine Berlin-Wochen sind dann eher so, viele Leute treffen, viele Unternehmen. Und hier draußen dann das Gegenteil, hier kann man nicht so viel unternehmen.
Da trifft man einfach niemanden. Sebastian, ich bin ja Vater von 3 Töchtern und da gibt's ja eine schöne Einstiegsfrage, die ich dir auch gerne stellen würde. Unsere mittlere Tochter, die Mathilda, 10 Jahre alt, die spricht ja hier das Intro ein. Muss sie mittlerweile ein bisschen bestechen mit Süßigkeiten und anderen Privilegien, aber sie spielt zumindest noch mit. Und im Gegenzug dürfen meine Gäste und Gästinnen ihr dann mal erklären, was sie eigentlich so tun. Was würdest du ihr sagen? Was machst du so?
Also erstmal würde ich sagen, ich sitze eigentlich den ganzen Tag am Schreibtisch oder laufe in meinem Zimmer rum und telefoniere. Das sieht erstmal sehr unspektakulär aus. Und wenn man sich dann aber fragt, was passiert in der Zeit, dann es ist einerseits so, dass ich viel schreibe und an Texten arbeite für Magazine und ab und zu auch mal für Bücher. Und ich spreche mit ganz vielen Leuten, mit denen ich arbeite, weil ich in meiner Arbeit so eine Art kleinen Verlag mache, wo wir ein Magazin rausbringen und noch ein paar andere Produkte, die Leute sich zu Gemüte führen. Und dann rede ich noch mit ganz vielen anderen Leuten, die nicht in meinem Unternehmen sind. Und jetzt wird's kompliziert, genau.
Also bis dahin erstmal viel reden und viel schreiben und auch viel am Schreibtisch sein. Glaubst du, das macht auch Appetit bei Kindern, so da nachzueifern?
Naja, wenn man das so von außen betrachtet, sieht es erstmal nicht so erstrebenswert aus. Müsste ich nochmal drüber nachdenken, wie man das einem Kind gut schmackhaft machen könnte.
Naja, ihr arbeitet ja auch für eine bessere Wirtschaftswelt, mindestens für eine bessere Wirtschaftswelt, eigentlich ja auch für insgesamt für eine bessere Welt. Das ist wahrscheinlich schon etwas, was die Jüngeren auch interessiert. Wir hatten ja jetzt gerade auch wieder Fridays for Future in Berlin und in ganz vielen Städten und das merke ich auch, wie das die Kinder auch beschäftigt. Die sehen die Bilder, sie erleben es an den Schulen und dann aber auch mal zu gucken, was hat das eigentlich auch mit Arbeit und mit Unternehmen zu tun, ist, glaube ich, auch eine Sache, die man noch ein bisschen besser vermitteln könnte, auch in Schulen. Also da fehlt manchmal auch immer noch so der Zusammenhang Schule und Arbeit und dann aber auch so Gesamtkontext, Gesellschaft, Nachhaltigkeit. Aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal dazu. Ihr habt ja in eurem schönen Magazin Neue Narrative auch immer diesen Check-in. Und da gibt's eine schöne Frage, die ich dir auch nochmal selbst stellen würde. Und zwar, welches Wort beschreibt denn am besten, wie du dich gerade fühlst?
Schreibphase.
Ah, du bist gerade so im Deep Work Modus.
Genau, ich habe jetzt diese und nächste Woche bin ich so ein bisschen in dem Modus, ein bisschen hinterher zu rennen und Texte fertig zu bekommen, die vorher so ein bisschen liegen geblieben sind. Und wir haben in unserem Magazinprozess immer so bestimmte Sprints. Jetzt gerade fängt eigentlich schon das Lektorat an. Das heißt, ich bin da ein bisschen hinten dran.
Mhm.
Genau, deswegen beschreibt das Wort Schreibphase eigentlich ganz gut, wie meine Woche gerade so aussieht.
Ist das eine ruhige oder eher eine stressige Phase dann auch für dich?
Also es ist insofern eine ruhige Phase, dass ich jetzt versuche, nicht so wahnsinnig viel Action zu haben. Also ganz konkret sieht es so aus, ich bin dann gerne hier draußen auf dem Land, halte mir die Vormittage frei. Und also ich bin nicht so ein Typ, ich kann nicht 8 Stunden am Tag konzentriert an Texten arbeiten, sondern eher dann so morgens bis mittags.
Mhm.
Das versuche ich mir freizuhalten. Und das kann auch stressig sein, wenn man irgendwie nicht so gnädig mit sich selbst ist. Also das versuche ich inzwischen aber mir da, also da nicht böse auf mich zu sein, wenn mal ein Vormittag nicht so viel passiert. Genau, ich versuche mich dann immer selbst dran zu erinnern, dass ich halt nur diese, sag mal so 3 Stunden richtig konzentriert Textarbeit machen an einem Tag kann und manchmal passiert dann viel, manchmal nicht so viel und es lässt sich nicht so richtig vorhersehen.
Hm. Ja, viele kennen dich natürlich über neue Narrative, einige vielleicht auch noch von Blinkist, von The Dive. Das sind zumindest auch so die Themen, mit denen man dich so in Verbindung bringt. Man kann viel auch lesen, auch auf LinkedIn war kürzlich sehr viel zu lesen, da ist ja sogar ein Post richtig viral gegangen. Aber du hast ja auch noch viel mehr erlebt und auch noch einen Hintergrund, der noch viel breiter ist. Du hast nämlich mit Psychologie zu tun, beziehungsweise du hast es auch mal studiert. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen in deine Story mitnehmen. Was hat dich so interessiert, als du so aus der Schule kamst und so ein bisschen Richtung Arbeitswelt gegangen bist?
Also meine Schulerfahrung war jetzt erstmal nicht so wahnsinnig inspirierend. Ich habe das eher als sehr unfrei und unkreativ wahrgenommen. Also ich hab mich da nicht so wahnsinnig gut entfalten können, hatte entsprechend auch, bin dann rausgekommen und hatte nicht so ein Bild von, oh, jetzt will ich unbedingt studieren und habe total Bock auf irgendwas, was ich in der Schule hatte. Und musste eher so ein bisschen mich informieren, was gibt's für Möglichkeiten. Und da war Psychologie so das, was mich irgendwie am meisten angesprochen hat. Ich wusste dann schon, als ich das angefangen habe, dass ich jetzt nicht Therapeut werden will, weil das wusste ich zum Glück damals schon, dass das nicht so meinen Stärken entspricht. Dachte dann interessanterweise, ich würde mal sowas wie Werbung machen. Das hat sich dann aber auch ziemlich schnell zerschlagen.
Mhm.
Genau, und ich habe dann ja 6 Jahre das Diplom gemacht. Also früher war das ja so, man studiert dann wirklich so ein Diplom und fängt danach erst an mit der Therapeutenausbildung. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich bin dann nach dem Studium in die Beraterwelt gegangen, zu Boston Consulting, wusste eigentlich auch schon, dass das nicht so richtig meinen Werten entspricht, weil ich da schon mal ein Praktikum gemacht hatte. Es war aber gerade so kurz nach der Finanzkrise, ich wusste, ich will eigentlich mal gründen, aber habe mich nicht so richtig getraut und durch das Studium auch nicht so gut vorbereitet gefühlt. Deswegen dachte ich dann, dieser BCG-Job ist so eine Art Praxis-MBA. Und das habe ich dann aber nur 15 Monate durchgehalten, weil ich das echt... Ich sag immer, das war so fast schon traumatisch für mich, muss ich sagen, diese Erfahrung.
Das ist ja auch so, dass, ich will nicht sagen das Klischee, aber zumindest so, wenn einige von Unternehmensberatung sprechen, dann wird BCG immer so mitgenannt. Die stehen auch so ein bisschen für die alte Beratungswelt und viele jüngere Beratungen versuchen das mit einem anderen Ansatz. Zumindest ist es das, was bei mir so ankommt. Ich bin ja jetzt kein Berater, aber was hast du so in dieser Zeit erlebt, wo du sagst, das würdest du dann gerne anders machen wollen?
Also es hat einfach überhaupt nicht zu meinen Werten gepasst. Für mich ist Autonomie ein wichtiger Wert. Also ich will gerne selbst entscheiden können, was ich mache, wie ich es mache und wann ich es mache. Und das war in diesem Job wirklich das totale Gegenteil. Man war richtig fremdgesteuert und habe mich wie so ein Sklave gefühlt. Dann ist mir auch sowas wie Ehrlichkeit und Transparenz wichtig. Ja, und das war dort auch nicht gegeben. Man war eigentlich als Teil des Berufsbilds war so ein bisschen Leute anzulügen und alle haben sich gegenseitig immer irgendwelche Geschichten erzählt, die nicht gestimmt haben, haben sich gegenseitig manipuliert und das ist einfach, also passt nicht zu meinen Werten und man fängt dann, oder bei mir war es so, ich habe dann halt auch ein bisschen angefangen, natürlich mich anzupassen, sonst funktioniert man ja auch nicht in so einem Umfeld und dann merkt man auf einmal, man wird so jemand, der man nicht sein will und ist dann vielleicht auch so im Privatleben auf einmal fängt man an irgendwie so zu lügen und zu manipulieren. Ja, und ich habe wirklich körperlich gemerkt, dass dieser Job also mich auf jeden Fall auf Dauer krank macht. Deswegen bin ich da dann auch relativ schnell wieder ausgestiegen.
Hat dein Umfeld dir das so auch gefeedbackt in irgendeiner Form, dass du dich da unbewusst auch angepasst hast, was ja irgendwie normal dann auch ist?
Ja, das Schlimme ist ja, man hat dann auf einmal ja gar nicht mehr so viel Kontakt zu seinem Umfeld. Du bist dann die ganze Woche irgendwie unter Hochspannung eingespannt zu arbeiten, fällst dann irgendwie Freitagabend völlig fertig aus der Arbeitswoche und gehst dann wie so ein Zombie durchs Wochenende. Das heißt also, ich zumindest habe da nicht mehr so wahnsinnig viel Kontakt zu anderen Menschen gehabt, also keinen richtigen Kontakt. Man hat sich vielleicht gesehen, aber ist dann irgendwie halb abwesend. Ab Sonntagmorgen fängt man dann schon wieder an, sich zu ärgern, dass man irgendwie Montag früh wieder in den Flieger oder irgendwo hin muss. Ich hatte zum Glück einen sehr engen Freund. Wir sind beide gleichzeitig in die Beraterwelt gegangen und haben immer uns gegenseitig so ein bisschen abgecheckt und darüber gesprochen, ob wir gerade kurz vorm Durchdrehen sind. Und haben uns dann auch beide irgendwann mal gegenseitig gesagt, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, das zu beenden.
Wobei das auch einige ziemlich abgefeiert haben, so dieses Flughafending und unterwegs sein und diese Hustle-Culture so ein Stück weit ja auch. Also es wird ja heute gerade viel diskutiert, 4-Tage-Woche, können wir uns das überhaupt leisten? Müssen wir nicht alle viel mehr arbeiten, sagen dann die anderen? Müssen wir nicht wieder mehr hustlen? Wir werden ja noch dazu kommen, wie ihr das heute macht, wie euer Ansatz ist und wie ihr natürlich auch produktiv seid. Aber so diese, sagen wir mal, alte Arbeitswelt, die du da ja auch ein Stück weit miterlebt hast, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Gibt's die heute noch, nur ohne dich, oder hat die sich auch schon verändert?
Ich wüsste es voll gern, genau. Du hast total recht. Ich bin da 2010 raus. Das ist schon relativ lange her. Ich habe immer wieder mal so einzelne Gespräche geführt mit Leuten, die jetzt in den letzten Jahren noch bei BCG zum Beispiel waren, um draus zu finden, ob sich das total verändert hat, ne, weil die rennen jetzt ja auch rum und sagen, sie machen Nachhaltigkeit und Agilität und sonst was alles.
Und New Work auch.
Genau, New Work auch. Mein Eindruck ist, es hat sich mit Sicherheit verändert. Ich glaube, diese Firmen wie McKinsey und BCG, die sind schon wahnsinnig gut darin, immer so Trends und den Zeitgeist zu spüren und dann einfach mitzumachen, weil das ist ja eigentlich die Stärke dieser Art von Berater, dass sie einfach das machen und das sagen, was andere Leute irgendwie gut finden und ihnen Geld dafür geben. Ich glaube aber im Kern ist es schon noch das gleiche Unternehmen, was ich jetzt so mitbekommen habe.
Was mich mal interessieren würde, du hast gesagt, du hast dann in diesem Job auch gemerkt, das entspricht nicht deinen Werten, deinen Vorstellungen, irgendwas sträubt sich dann so innerlich. Ich glaube, wir alle haben schon mal sowas in der Richtung erlebt. Ich musste auch sofort an ein, zwei Jobstationen bei mir denken. Aber es ist ja auch so, dass viele dann trotzdem bleiben und sich weiter anpassen. Und man denkt ja auch, wer weiß, ob es woanders noch schlimmer ist, in Anführungszeichen. Ja, die Gallup-Studie zeigt ja auch ein Stück weit, also viele sind unzufrieden. Oder ich habe auch gesehen, es gibt von Xing eine Studie, so eine Wechselbereitschaftsstudie. 37% können sich angeblich vorstellen zu wechseln. Die wenigsten trauen sich das denn. Also man muss auch schon ein bisschen, gewissermaßen ein bisschen Mut mitbringen. Braucht es bei dir dann irgendwann so einen Punkt, wo das Fass übergelaufen ist? Oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich steige jetzt hier einfach aus und bleib eben nicht?
Also ich hatte einfach so ein paar Situationen, wo ich dann gemerkt habe, das ist jetzt so weit außerhalb meiner Wertevorstellung, das kann und will ich nicht mitmachen. Ich muss schon auch sagen, ich habe da auch viele Leute getroffen, die zwar vielleicht auch gesagt haben, oh, ich würde gern lieber 60 statt 80 Stunden arbeiten, die aber auch gesagt haben, es ist jetzt nicht Autonomie zum Beispiel ist nicht in meinem Wertesystem ganz oben, ne, sondern Leute, die vielleicht sagen, dieser äußerliche Erfolg, Status, Geld, das ist bei mir ganz oben und deswegen gibt mir diese Firma auch viel. Ja, das heißt, da hast du dann vielleicht Leute, die vielleicht auch ein bisschen jammern und sagen, ich finde das jetzt nicht so prickelnd, aber die eigentlich jetzt darin nicht so unglücklich sind, weil es schon ihren Werten irgendwo entspricht. Genau, bei mir war es dann schon so, dass ich hatte dann wirklich, als ich gekündigt habe, so ein Projekt, wo ich das Gefühl hatte, so ein sehr erfahrener und berühmter und toller BCG-Partner behandelt mich so ein bisschen wie seinen Leibeigenen und das war mir dann einfach zu viel, weil das einfach überhaupt nicht meinem Selbstbild und meinen Werten entsprochen hat.
Und dann hast du dich ja mit Holacracy beschäftigt, habe ich gelesen. Du bist dann Holacracy Coach richtig geworden. Auch ein Thema, was zu der Zeit bestimmt auch viele noch nicht auf dem Zettel hatten. Ne? Das muss ja so 2010, dann 11 gewesen sein. Mittlerweile wird ja auch so im Kontext von New Work und neuen Arbeitsformen und Organisationsformen schon immer mal wieder darüber gesprochen, auch in den einschlägigen Podcasts. Ist das jetzt ein Spezialmodell? Ist das möglich? Und so weiter und so fort. Aber zu der Zeit war das schon, wie kamst du da überhaupt auf dieses Thema?
Na, zunächst mal kam dann ja wirklich die Blinkist-Gründung und die Blinkist-Zeit.
Ah ja. Mhm.
Und da war dann, also ich hatte halt gedacht, okay, jetzt habe ich diese traumatische Erfahrung hinter mir, gründe mein eigenes Unternehmen, wir machen alles anders. Mhm. Und dann war aber nach so 2-3 Jahren schon die Ernüchterung, okay, so ein bisschen ähnlich haben wir es jetzt doch gebaut, so eine komische Silo-Organisation mit Hierarchie und man manipuliert sich gegenseitig. Und weil ich das Problem lösen wollte, habe ich dann angefangen, mich umzuhören und zu lesen und bin dann bei Holacracy gelandet. Genau, das war damals noch nicht so ein großes Ding. Das war dann eher, es war so 2014,
ah ja,
als ich
okay.
damit angefangen mhm. mich zu beschäftigen, genau. Und das hat mich total angesprochen, ja.
Aber das ist ja auch spannend. Also mit Blinkist kommen wir auch nochmal dazu, wie das weiterging. Aber da habt ihr ja auch etwas Neues auf den Markt gebracht, das es ja zu der Zeit nicht gab. Also viele Leute haben immer schon viele Bücher gelesen und ihr habt gesagt, wir helfen euch mal auch in kurzer Zeit einen Einblick zu bekommen, was so ein Buch eigentlich aussagen könnte. Wie ist diese Idee eigentlich entstanden und wie seid ihr es da so auch businessseitig dann angegangen?
Ja, diese Frage hatte mich wirklich im Studium schon umgetrieben. Also ich hatte schon als Student mir immer diese ganzen, das waren halt damals vor allem so amerikanische Sachbücher, die versprochen haben, wenn du dieses Buch liest, dann wird dein Zeitmanagement besser, dann wirst du total sportlich und schlau und was weiß ich was.
Und reich.
Genau, reich sowieso. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Bücher meistens nicht gelesen bekommen habe, sondern immer nur so das erste Viertel, hatte so einen riesen Stapel dann da liegen. Und habe dann geguckt, gibt es da nicht Zusammenfassung, weil ich dachte, so die meisten Bücher wollen mir irgendwas sagen, also die meisten dieser Sorte Bücher wollen mir was sagen, wofür man kein ganzes Buch lesen muss. Und es gab damals schon Get Abstracts, so ein Schweizer Unternehmen, die Buchzusammenfassung gemacht haben. Das habe ich dann auch ausprobiert und habe für mich gemerkt, ich drucke mir dann diese PDFs aus und lese die aber auch nicht, weil die jetzt nicht so wahnsinnig ansprechend waren und einfach eine relativ trockene Zusammenfassung. Und ich habe damals dann schon im Studium angefangen, auch mal so per E-Mail Buchkapitel zusammenzufassen und Leuten zu schicken, Feedback zu holen. Die waren damals sicherlich auch noch nicht so toll, aber das war so der Ausgangspunkt, die Frage, kann man denn da nicht ein Format entwickeln, um die Kernaussagen von so einem Buch in, sagen wir mal, 15 Minuten sich reinzuziehen.
Mhm.
Und ich hatte damals im Studium auch schon mit zwei Bekannten, hatten wir eine studentische Beratung gegründet mit denen und wir hatten, also die wollten auch wussten auch, dass sie später mal was gründen wollen. Wir haben dann alle unsere ersten Jobs angefangen. Ich bei BCG, die anderen beiden ähnlich, waren dann alle nach den ersten 1-2 Jahren total frustriert und haben dann gesagt, jetzt lass uns doch mal diese alte Idee nochmal aufgreifen und daraus was machen.
Und das zu monetarisieren, also ihr wart ja dann derzeit ja auch ein Stück weit voraus. Wie seid ihr das angegangen?
Naja, es war schon die Zeit und die ist auch immer noch, dass halt die meisten Investoren erstmal sagen, um Gottes Willen, Medienunternehmen, die verdienen kein Geld, da investieren wir nicht. Und wir hatten halt mit Blinkist gesagt, okay, wir sind ein Medien-Startup und wir setzen aber sehr stark auf Nutzwert. Also ne, dieser Service, du brauchst das Buch nicht lesen, kriegst erstmal eine Kurzform oder Kurzfassung. Das hat ja einen eindeutigen Wert. Und wir haben dann einfach versucht, die ersten Jahre rauszufinden, erstens, was ist so ein Geschäftsmodell, das gut funktionieren kann, sind dann bei diesem Abo-Modell gelandet und haben ehrlicherweise auch geguckt, welche Art von Büchern haben eine hohe Zahlungsbereitschaft. Also es gab dann zum Beispiel Genres, wo Leute gesagt haben, oh, das nutze ich gern, aber da bin ich nicht bereit, dann für ein Abo zu bezahlen. Das ist dann ein bisschen weniger geworden. Und gerade bei den Sachen, die ich jetzt vorhin erwähnt habe oder auch so Business-Books im weiteren Sinne, da war einfach eine hohe Zahlungsbereitschaft da.
Mhm. Und keine hohe Bereitschaft, das komplette Ding zu lesen.
Genau. Und ich finde, genau, man muss da immer differenzieren. Also ich meine, es ist nie das Gleiche, 15 Minuten und ein ganzes Buch zu lesen. Ne? Und bei manchen Büchern kriegst du auch nicht so viel raus aus einer 15-Minuten-Version, weil die Bücher einfach so viel enthalten. Und gleichzeitig dieses Genre, so populäres amerikanisches Business-Book, das ist schon, da geht's viel um den Titel, das Versprechen, eine Kernaussage und dann stehen da irgendwie 20 Beispiele drin. Aber du hast schon relativ viel bekommen, wenn du die Kurzfassung dir reingezogen hast.
Also ich hatte das zum Beispiel bei Simon Sinek's Start With Why. Hab dann irgendwann mal, ist ja auch schon ein paar Jahre her, als das rauskam nach seinem TED-Talk, hab das dann irgendwann mal gepostet oder getwittert, weiß ich gar nicht mehr, dass ich das jetzt auch mal lesen würde. Und dann hat mir sofort einer geschrieben, brauchst du nicht lesen, das kann ich dir auch in einem Satz sagen. oder TED Talk reicht oder Blinkist reicht. Mich hat es aber trotzdem interessiert, ob das so ist. Und ja, man kann das dann schon runterbrechen auf wenige Sätze, aber es vertieft sich natürlich nochmal irgendwie anders oder es vernetzt sich nochmal mit anderem Wissen, was man vielleicht hat. Und ich finde es dann aber danach total cool oder fand es in dem Moment auch cool, diese Zusammenfassung nochmal zu haben. Mhm. Weil wenn ich dann nochmal reingucken würde, würde ich natürlich nicht noch ein zweites Mal das Buch lesen wollen. Ja. Und dann gibt's bestimmt auch so Bücher, wo man sagt, okay, da reicht es mir. Ja, da ist dann so ein Abstract oder so eine Zusammenfassung halt auch total okay. Und bei anderen, da will man es dann halt auch wirklich im Detail wissen. Ne? Und manchmal ergänzt es sich dann wahrscheinlich auch einfach gut.
Voll. Ja, und das war auch, also es war schon ein Ziel von Anfang an, mit den Verlagen zu kooperieren. Und das ließ sich auch wirklich anhand von Kundendaten zeigen, dass jetzt, also dass wirklich viele Leute das nutzen, um zu sagen, ich lese dadurch jetzt nicht weniger Bücher, aber ich kann ein bisschen besser aussuchen. Und also was dann halt weniger passiert ist, ich hole mir ein Buch und merke dann nach 20 Seiten, dass ich es eigentlich nicht lesen will, weil das ist ja aus Nutzersicht immer eine blöde Entscheidung dann.
Mhm. Und du hast dann aber in der Zeit auch wahrscheinlich sehr, sehr viel gelesen und dadurch auch viel aufgenommen, weil die Frage ist ja auch immer, wie übersetzt man denn auch das, was man da aufgenommen hat, irgendwie in eine Handlung? Also das frage ich mich manchmal. Mit 3 Kindern komme ich jetzt auch nicht täglich zum Lesen, aber wenn, dann möchte ich gerne irgendwie etwas destillieren für mich, etwas mitnehmen und notiere mir das dann in Evernote zum Beispiel. Wenn du selber natürlich eine Zusammenfassung geschrieben hast, dann hast du es wahrscheinlich für dich auch irgendwie nochmal abgespeichert. Aber sonst, wie bewältigst du das selber für dich oder wie hast du es in dieser Zeit auch gelernt? Also viel aufzunehmen, zu verarbeiten und dann auch zu übersetzen.
Na, ich würde sagen, also ich habe relativ früh angefangen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mir sehr wenig merken, was ich in den Büchern lese. Habe dann sehr früh angefangen, aktiv zu lesen und ganz viel rauszumarkern, dazu zu schreiben, auch eigene Gedanken nochmal in ein Buch reinzuschreiben. Mhm. Das hat dann wirklich diese Anfangszeit, also bei Blinkist die Formatentwicklung echt erleichtert, weil ich mir einfach schon aus so einer eigenen Not heraus wahnsinnig viel damit beschäftigt hatte, wie man eigentlich Wissen aus Büchern rausbekommt. Was dann bei der Formatentwicklung die Herausforderung war, ist, dass wenn du ein Buch liest und eine Zusammenfassung für dich schreibst, dann funktioniert diese Zusammenfassung nicht für jemand anderen.
Ja, eben. Weil, das kommt ja auch noch dazu.
Genau, und da ging es dann eher darum zu sagen, wie können wir jetzt eigentlich, also auch diese, also die Sachen, die du nicht aufschreiben würdest für deine Zusammenfassung, wie können wir die nochmal in so ein Format reinbringen, das dann für jemanden funktioniert, der das Buch noch nicht kennt. Das war die Herausforderung.
Und du sagtest gerade vorhin schon, dass ihr euch auch eure eigene Organisation dann angeschaut habt. Wie entwickelt ihr euch? Wo ist es euch gelungen, was anderes zu machen? Wo seid ihr aber vielleicht doch so wieder in die alten Fallen getappt? Wie sah denn dieser Prozess aus? Du bist ja nun heute auch jemand, der sich mit Organisation und Entwicklung beschäftigt. Also so retrospektiv, was waren so die, vielleicht so die 1-2 Fallen, in die ihr dann doch getappt seid?
Ja, ich finde es rückblickend verrückt. Also ich würde sagen, wir hatten bei Blinkist schon diesen Vorteil gegenüber vielen anderen Startups, dass wir haben zu viert gegründet und ich hatte Psychologie studiert. Das heißt, wir hatten zumindest mal einen mit dem Team, der über dieses ganze Thema Organisation, Menschen nachgedacht hat. Normalerweise hast du da irgendwie 3 BWLer und vielleicht noch einen Techie oder so. Und dann auch Investoren, die dir sagen, investier bloß nicht in das Thema People and Culture oder so, weil das brauchst du erst nach 5 Jahren. Das heißt, für uns würde ich jetzt mal behaupten, dass es ein Vorteil war, da früh drüber nachzudenken. Und dann war es aber so, dass wir trotzdem erstmal so wirklich, also die einfachste Organisation, die man sich vorstellen kann, gebaut haben. 4 Leute, 4 Abteilungen und 4 Teams, die da entstehen. Ja, also, und dann auch noch, wenn du dann sagst, 4 Gründer, alle Ego, so ein bisschen Wettbewerb gegeneinander, da wurden dann wirklich so Silos draus, man hat sich gegenseitig nichts gegönnt, hat immer so ein bisschen überlegt, wie kann ich jetzt ein größeres Team bauen, weil ich mich dann wichtiger fühle als der andere oder so.
Vielleicht denkt man ja auch in dem Moment, das ist so ein sportlicher Wettbewerb.
Voll. Ich bin deswegen, ich würde auch heute, ne, ich würde niemals selber in ein Team mit 4 30-jährigen weißen Männern investieren, weil ich genau weiß, was da für toxischer Quatsch entsteht. Ja, und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Ich war da total Teil dieser ja. Kultur.
Und habt ihr euch dann auch in irgendeiner Form mal eine Begleitung, eine Beratung von außen geholt oder jemand, der das dann mit einem Blick eben von außen mal so euch auch in irgendeiner Form gesagt hat? Weil wie du sagst, wenn man dann selber so drin ist, ist es einem ja gar nicht so bewusst.
Ja, wir hatten halt, wir waren mit Blinkist die ersten Jahre, wir waren das erste Startup von Hubraum, das war damals der Telekom-Inkubator, das damals ist jetzt nicht so irre lange her, ne? Irgendwie gute 10, 11 Jahre. Und damals war trotzdem gefühlt die Startup-Szene noch fast inexistent in Berlin und das war dann so einer der ersten Inkubatoren. Und wir haben dann immer sehr viel von denen so Experten zugeschoben bekommen, die eher aus dem Konzernumfeld kamen. Und die haben uns ehrlich gesagt nicht so, also es war so ein bisschen die eigene Hybris, dass wir auch dachten, keiner kann uns irgendwas erzählen. Mhm. Dann war es schon auch so, dass natürlich jemand, der so aus dem Konzernumfeld kennt, jetzt vielleicht auch wirklich nicht so viel in einem Startup sagen kann, wie die was bauen sollen. Und für mich waren dann wirklich die ersten Leute, die ich jetzt bezogen auf die Organisationsentwicklung wirklich interessant fand, waren dann so die ersten Leute, die mit Holacracy und Selbstorganisation zu tun hatten. Ich habe da zum Beispiel den Ruben Timmermann, der Springers, so ein niederländisches Startup aufgebaut hat und da Holacracy verwendet hat. Der hat mir da wahnsinnig viel Inspiration gegeben. Dann gibt's in Berlin die Anke Lessmann, die auch, glaube ich, eine sehr frühe Holacracy-Beraterin war. Die hat mir da anfangs, ne, als Startup ist man dann so ein bisschen angewiesen auf kostenlose Beratung, weil natürlich hätte ich da jetzt nicht kommen können und sagen, wir zahlen irgendwelche krassen Beratertagessätze. Mm-hmm. Und habe dann viel mit Leuten geredet, die sich mit diesen Organisationsformen auskannten und das fand ich dann sehr inspirierend und hilfreich.
Ich habe in diesem Podcast auch schon, sagen wir mal, 2, 3, viel mehr waren es, glaube ich, nicht, Unternehmen zu Gast gehabt, die mit Holacracy arbeiten oder die sagen, wir haben es ein bisschen abgewandelt, das hört man ja dann auch manchmal. Es ist aber trotzdem gefühlt bis heute sehr selten, also dass Unternehmen wirklich sagen, wir machen das jetzt, wir gucken uns das an, wir nehmen uns ein neues Betriebssystem. Erlebst du das auch so oder passiert da schon mehr so unter der Oberfläche? Wo sind wir mit dem Holacracy-Thema gerade so?
Also ich war da ein paar Jahre lang total gehypt und habe mich, also weil mir hat das irgendwie total, für mich hat das total Sinn gemacht und ich dachte, okay, genau so eine Organisation will ich bauen. Und ich war dann auch eine Zeit lang voll in dieser Holacracy-Szene drin und habe dann nur mit Leuten geredet, die halt so ticken, dass sie sich super eine Organisation gut vorstellen können, die total regelbasiert ist. Und ich muss sagen, ich habe dann schon mit der Zeit gemerkt, okay, die meisten Menschen sind aber nicht so. Und diese Idee, dass man so ein neues Betriebssystem installiert auf eine Organisation, also auf die Menschen, das setzt ja voraus, dass die Menschen so ticken und das auch sich installieren lassen.
Vielleicht kannst du ja auch nochmal netterweise für die, die heute zuhören, die das vielleicht auch noch nicht kennen, noch mal ganz kurz so in ein, zwei Sätzen sagen, was Holacracy eigentlich meint.
Total gern, guter Punkt. Also Holacracy nennt sich Betriebssystem für Organisationen und die Idee ist, dass man das, was es bisher gab, also so eine Hierarchie, wo oben jemand steht und darunter dann die zweite Ebene und dann die dritte, vierte und so weiter, dass man das komplett überschreibt durch so eine Verfassung, in der regelbasiert festgelegt ist, wie Entscheidungsmacht verteilt wird. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, Holacracy sagt dann, auf eine bestimmte Art und Weise können Rollen geschaffen und verändert werden und diese Rollen haben immer einen bestimmten Verantwortungsbereich, der ganz klar beschrieben und abgegrenzt ist. Und alle zusammen quasi füllen dann, ich gehe dann in meine Rollen rein, ich habe vielleicht dieses Jahr 5 Rollen, nächstes Jahr 7, irgendwann nur noch 3, irgendwann vielleicht mal 15 und die fülle ich alle gleichzeitig aus, je nachdem, wo ich mich eben gerade befinde in der Organisation. Und gemeinsam entwickeln wir diese Rollenhierarchie weiter. Und das ist, ich finde das total toll. Und mit manchen Leuten kann man so auch arbeiten. Und ich glaube auch bestimmte Elemente davon kann man auch wirklich in jeder Organisation sehr gut installieren. Aber dieses komplette Ding, wo du auch meiner Meinung nach jedes Jahr eigentlich alle Leute 2 Wochen in Bootcamp schicken musst, nicht nur einmal, sondern wirklich jedes Jahr. Ich sehe bisher nicht so viele Organisationen, die größer als 20, 30 Leute sind, wo das so richtig fliegt.
Und das liegt, also woran liegt's umgedreht gefragt, dass wir am Ende doch immer wieder zu dieser guten alten, Anführungszeichen, Hierarchie gehen oder dabei bleiben? Ist es einfach diese Ordnung, die irgendwie ja auch alles klärt, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, aber das ist dann halt so? Andererseits ist es ja bei Holacracy auch geklärt, ne, auf eine andere Weise.
Es ist total geklärt und ich finde schon, dass alle Organisationen von diesem Personenhierarchischen schon zu so einer Rollenhierarchie sich verändern können und dass das auch besser ist. Holacracy regelt das halt nur in so einem krassen Detailgrad, dass es dann für die meisten Leute nicht mehr verständlich und handelbar ist. Ja, weil jetzt, ich denke, da kann man sich auch reindenken, nicht viele Leute können sich Montagmorgen hinsetzen und sagen, okay, ich habe diese 12 Rollen mit insgesamt 90 Accountabilities. Ich priorisiere jetzt mal kurz, welche dieser Rollen gerade wie ausgefüllt werden muss. Nehme dann Requests von anderen Leuten entgegen, priorisiere die wieder über alle Rollen hinweg und treffe dann Entscheidungen, was ich wann, ne, das ist einfach, manche Leute können das und Computer können das super. Mhm. Deswegen habe ich mich auch schon gefragt, hat Brian Robertson Holacracy eigentlich gebaut mit der Annahme, dass irgendwann mal wir einfach ersetzt werden durch KI, weil dann funktioniert es auf jeden Fall.
Vielleicht, glaube, vielleicht erleben wir es ja noch.
Ja, also bin ich mir sicher, dass das funktionieren würde.
Ja, KI ist auch ein gutes Stichwort. Glaubst du eigentlich, dass KI sowas wie Blinkist, Get Abstract und wer weiß, wen es mittlerweile noch so gibt, dass KI nicht sowas auch heutzutage schon so oder so ähnlich auch hinbekommt, einfach Bücher zusammenfasst, Filme, Dokumentationen, Podcasts, ist ja alles, passiert ja heutzutage auch schon. Oder sagst du, nee, das ist schon auch mal so ein menschliches Element, da wirklich auch eine Essenz so rauszuziehen und aufzubereiten?
Also wir wurden das auch relativ früh immer schon gefragt bei Blinkist, ob das nicht irgendwann mal obsolet wird oder ob wir das nicht irgendwann mal komplett automatisieren können. Es lässt sich heute mehr davon automatisieren als noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, ne, also viele Firmen, die sowas machen, nutzen jetzt schon so Sachen wie ChatGPT. Ob und wann es sich wirklich komplett ersetzen lässt, kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich finde jetzt gerade, wenn man sich das mal anschaut, ne, ich habe mal mir den Spaß gemacht, mein eigenes Buch zusammenfassen zu lassen. Mhm. Es klang ultra plausibel und nichts hat gestimmt. Also es war wirklich krass. Und also ich glaube, solange dieses Problem auch nur in Nuancen weiter besteht, ist es schwer vorstellbar. Und gleichzeitig kannst du trotzdem natürlich super so ein Tool nutzen und sagen, ich komme hier nicht weiter, gib mir mal 10 Ideen für einen guten Satzanfang oder ein gutes Beispiel, das man verwenden könnte. Dafür ist das Tool jetzt schon sehr, sehr hilfreich.
Wie arbeitet ihr bei Neue Narrative heute auch schon mit KI-Tools?
Na, genau so. Also wir versuchen zum Beispiel sowas wie Recherche ein bisschen zu vereinfachen, ne, indem wir einfach, also man kann sich halt wirklich super sagen lassen, nennen wir mal ein paar relevante Werke, AutorInnen, Ideen in diese Richtung. Also das spart einfach manchmal Zeit. Genau, und macht das jetzt einen Riesenunterschied für uns? Nee. Also wir haben, und also ich meine, wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist bisher eher so nice to have, dass wir sagen, cool, da kann man sich dann mal ein bisschen Zeit sparen. Es würde auch gut ohne gehen.
Ihr könntet ja auch eine KI-Kolumne mit reinnehmen ins Heft.
Genau.
Die dann immer die KI schreibt. Aber die Frage ist halt, wie füttert man die KI oder was sagt man der KI, was zu tun ist? Und dann kann es ja in tausend Richtungen gehen. Und wir haben, glaube ich, immer noch die Möglichkeit, nicht nur am Anfang, sondern auch während des Prozesses drauf zu schauen, welche Richtung soll jetzt hier überhaupt genommen werden. Und das ist, glaube ich, so diese Komplexität, die viele auch noch so unterschätzen. Da wird dann irgendwas eingegeben und dann wird gesagt, die KI hat das rausgespuckt und das gefällt mir oder nicht. Aber so einfach ist es ja auch nicht.
Man könnte auf jeden Fall BCG und McKinsey, glaube ich, ganz gut ersetzen. Weil die Arbeit funktioniert, dass irgendwelche Folien gefüllt werden mit so Fakten und Pseudofakten. Mhm. Hauptsache es ist irgendwie logische Struktur. Mhm. Also ich glaube, das ist der gleiche Geist, der da auch dahinter steht. Ne? Mhm. Dass es halt immer darum geht, eine plausible Geschichte zu erzählen und dann irgendwie mit Argumenten und Fakten oder vermeintlichen Fakten zu unterlegen.
Mhm. Hauptsache die Story dient dem Zweck, ne? Ob es dann
genau
so ist, ja. Ja, und dann habt ihr aber tatsächlich Blinkist irgendwann verkauft. Da gab es einen super viralen LinkedIn-Post, den du ja auch geschrieben hast. Ich habe mal nochmal nachgeguckt heute, weil da kleckern ja sicherlich täglich noch ein paar Likes rein. Da sind mittlerweile 27.000 Likes erreicht. Was hast du da geschrieben und warum ist das so durch die Decke gegangen?
Also ich hatte damit auch nicht gerechnet, weil ich habe lange mich so ein bisschen gesträubt, LinkedIn mehr zu nutzen. Ja. Man hat das erst dieses Jahr angefangen, mal ein bisschen aktiver zu machen als die letzten Jahre. Ich war bei Blinkist ja operativ schon ausgestiegen 2016 und war jetzt deswegen nur am Rande bei diesem Verkauf involviert. Und ich hatte mich aber die letzten Jahre viel mit dem Thema Ungleichheit beschäftigt. Von Piketty gibt es 2 so dicke Bücher, die man nicht so gut zusammenfassen kann, weil da sehr viel drin steht zum Thema Ungleichheit. Mhm. Die habe ich gelesen und fand das sehr schockierend und alarmierend. Und hatte auch, weil ich vorher schon jetzt in den letzten Jahren ein paar meiner Blinkist-Anteile verkaufen konnte, hatte ich selber auch auf einmal relativ viel Geld und habe so beobachtet, was es mit mir macht und hatte dann das Gefühl, jetzt mit diesem Exit werde ich dann endgültig Teil des Problems, ne, also dieser Ungleichheit, die ich wirklich für ein sehr unterschätztes Problem halte. Und dachte dann, okay, ich will nicht Teil dieses Problems sein, ich will auch nicht rumrennen und über das Problem reden und anderen sagen, dass sie da was ändern sollen, sondern
mit dem Zeigefinger so, ja. Mhm.
Genau, sondern jetzt habe ich die Möglichkeit, selber was zu ändern, habe das dann auch gemacht und habe dazu einen Post geschrieben, genau, und dass der dann so durch die Decke ging, hat mich selber ein bisschen überrascht.
Hattest du nicht mitgerechnet? Weil das ist ja total ungewöhnlich, ja, dass du, wie viel waren es, 90%, also ein sehr, sehr hoher Anteil, wirklich nicht behalten, sondern in gute Zwecke sozusagen gesteckt. Und heutzutage, so wie du es am Anfang gesagt hast, ne, schauen alle, wie sie Wohlstand irgendwie erlangen können, reich werden. Ne, diese amerikanischen Bücher hatten wir vorhin. Und dann kommt einmal jemand und sagt, ich mach's ganz anders. Das widerstrebt ja natürlich vielen. Und gleichzeitig finden das, glaube ich, viele sehr cool.
Ja, das, also ich habe wirklich sehr viel Zuspruch dafür bekommen. Das hat mich auch wirklich sehr gefreut. Ich bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Ich habe wirklich über 1000 oder vielleicht waren es sogar 1000 Direct Messages bekommen innerhalb von ein paar Tagen. Also das war echt ein bisschen überwältigend. Genau, und ich war überrascht, weil ich hatte vorher öfter schon über dieses Thema Ungleichheit geschrieben und dachte so, man muss eigentlich nur diese Zahlen zeigen und alle Leute sind aus dem Häuschen. Und dann war immer so die Reaktion, wie wenn so ein Heuballen durch die Wüste rollt, also keiner hat sich dafür interessiert.
Ja.
Genau, deswegen dachte ich so, okay, die Leute für dieses Thema zu sensibilisieren ist schwierig. Dass dann Leute auf diese persönliche Geschichte so stark reagieren, ja, hat mich positiv überrascht.
Da kann man auch ein bisschen was über LinkedIn lernen. Also diese persönlichen Geschichten, die sind immer noch am interessantesten, obwohl das Thema nicht neu ist, wie du sagst, ne? Also dieses Ungleichheit, da hängt ja auch Karriere mit drin, da hängt ja ganz viel auch mit drin, was du da so beschrieben hast und vieles, was wo die Leute auch so irgendwie andocken können. Aber lass uns noch mal ein bisschen weitergehen in deiner Story. Blinkist dann verkauft und irgendwann ging es ja noch mal zur weiteren Gründung. Du hast ja einiges auch schon gegründet, The Dive. Ich hatte ja auch relativ am Anfang dieses Podcasts, 2018 habe ich den gestartet, das muss so 19 gewesen sein, den Simon Bergler zu Gast. Mhm. Der war, glaube ich, wer ist denn die gute Konferenz in Berlin? Work Awesome, genau, da saß er. Ich glaube, 18 muss das gewesen sein. Und dann kam er so ins Gespräch. Und wie sah dann dieses Kapitel auch aus, The Dive und The Loop Approach?
Also ich bin nachdem ich bei Blinkist raus bin, wusste ich halt, ich möchte in diesem Umfeld neue Arbeit, Holacracy, irgendwas machen und hatte auch vor, dann erstmal ein paar Jahre Beratung zu machen, um zu lernen, was so in den Organisationen eigentlich gerade so die Anforderungen sind und habe dann in dieser Phase, wo ich selber ein bisschen als One-Man-Show unterwegs war, auch damals Simon und Jörn kennengelernt, die gerade The Dive schon als GbR gegründet hatten. Hatte so das Gefühl, okay, was die da machen wollen, ist eigentlich relativ nah an dem, was ich jetzt so vorhabe. Plus, die bringen wahnsinnig viel Kontakte zu Unternehmen mit, die ich damals nicht so hatte. Genau, deswegen habe ich mich daran angeschlossen. Wir haben dann gemeinsam die GmbH gegründet. Und ich hatte dann, ja, ich habe diese ganzen verschiedenen Themen, mit denen ich mich beschäftigt hatte, wie Holacracy und ein paar Sachen, die auch noch sonst bei The Dive rumgeschwirrt sind, wie Design Thinking, GfK, habe das dann alles irgendwie in so einen Ansatz reingepackt, den ich dann mit einem kleinen Team in der Praxis erprobt habe und daraus ist dann das Buch The Loop Approach entstanden, was ich dann 2019 geschrieben habe, genau. Und das war aber auch so ein bisschen dann der Abschluss dieser Beraterzeit. Also ich habe dann gesagt, okay, also für mich war diese Beratung war für mich, also es, ne, jetzt kein Vergleich zu dieser BCG-Zeit, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der gerne 4 Tage die Woche mit einer Gruppe von Führungskräften einen riesen Workshop macht. Deswegen war das schon auch anstrengend für mich und das dann alles mal in so einem Do-it-yourself-Baukasten zusammenzufassen und runterzuschreiben, war dann so ein bisschen für mich der Abschluss, wo ich dachte, jetzt muss ich das nicht mehr machen.
Und dann vor allen Dingen ja auch ein Framework, das Unternehmen ein Werkzeug an die Hand gibt, um selbst von innen heraus Veränderungen anzustoßen, wobei ja Berater immer sagen, das machen wir mit euch. Das ist ja auch so ein bisschen die Geschäftsgrundlage eigentlich. Und ihr habt jetzt gesagt, nee, schaut euch mal dieses Framework an, auch namhafte Kunden, ne, Audi, Telekom, bis hin, das hat ja der Frederik, der ja kürzlich auch hier nochmal zu Gast war, auch erzählt, bis hin zu einem Klinikum, das sich auch selbst organisiert und mit dem Loop Approach arbeitet. Ihr habt es dann in Amerika, glaube ich, rausgebracht, auf Russisch ja auch nochmal übersetzt. Also echt erfolgreich. Hättest du damit gerechnet? Und wie erklärst du dir auch diesen Erfolg?
Naja, die Buch, also es war wirklich auch schon, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin, auch von vielen Leuten an diesem Buch. Das heißt, ne, mir war es da schon wichtig, dass wir wirklich didaktisch was richtig Gutes bauen. Und jetzt nicht so, und es gibt ja auch viele so Beraterbücher, sage ich mal, ohne das Böse zu meinen, wo es dann eher darum geht, dass der Name auf dem Buch steht und wo auch oft dann eher mehr Fragezeichen entstehen, weil man soll ja auch den Berater nach noch kaufen. Und das klar ist jetzt eine Transformation mit einer guten Begleitung was völlig anderes, als es selber zu machen. Aber ich wusste halt auch aus dieser Erfahrung im Startup, da würde man niemals Berater bezahlen. Man braucht irgendwas, was man selber machen kann.
Ja.
Und so war dieses Buch schon gedacht, dass es für alle funktioniert, die selber machen wollen und die Begleitung brauchen. Und das Buch hat sich jetzt anfangs nicht so prickelnd verkauft, muss ich sagen. Also weil, ehrlich gesagt, die Verlagswelt, die meisten Verlage haben irgendwie 50 Follower in den sozialen Medien und können so ein Buch halt auf eine Buchmesse stellen und vielleicht noch in den Buchhandel, wobei jetzt so ein Buch nicht im Buchhandel stehen würde. Das heißt, so die Verkaufszahlen am Anfang waren jetzt ehrlich gesagt eher enttäuschend. Und es ging dann mit der Zeit immer mehr los.
Auch schön. Das ist immer sehr sympathisch, dass es mal jemand sagt, weil hier waren auch schon viele Leute im Podcast, die ein Buch geschrieben haben. Und es ist eigentlich immer so, dass man dann sagt, also toll, wirklich toll, wie das Buch angekommen ist. Aber dass du dann auch mal sagst, nee, es war ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so, finde ich ja auch mal schön.
Ich glaube, ich kann dir auch sagen, warum die Leute das sagen, weil die Zahlen, die man da bekommt, sind so deprimierend, dass man das, glaube ich, also ich glaube, die meisten Leute, ich glaube, die meisten Leute rechnen mindestens mit einer Null mehr hinten dran.
Ist ja wie bei Podcasts.
Nee, weil wir haben wirklich, also im ersten Jahr unter 1000 Bücher verkauft.
Und nachher über 10.000, ne?
Genau, wir haben jetzt, als die zweite Auflage jetzt dieses Jahr gemacht wurde, waren wir so bei 10.000 oder knapp drüber. Und du bist, man muss halt auch dazu sagen, du bist, wenn du ein Buch machst, das sich 10.000 Mal im Jahr verkauft, bist du in Deutschland schon in irgendwelchen Bestsellerlisten drin. In irgendeiner Sparte.
Hinter Maschmeyer.
Genau. Es gibt diese Sorte Bücher, die dann wirklich noch ein bisschen größer werden. Na, aber so, das sind nicht viele.
Ja.
Und die meisten Leute denken dann, dass, also früher war das ja auch so, dass die Verlage diese Vertriebsarbeit gemacht haben. Heute können die das halt nicht mehr. Und es gibt immer mehr Bücher und viele Verlage haben inzwischen auch eher dann die Autoren als Kunden für sich entdeckt. Viele so Beraterbücher, da haben dann die Berater unterschreiben dann so einen Deal, dass sie selber 1000 Bücher kaufen müssen, damit ist der Verlag dann schon mal fein raus.
Naja, so funktioniert das im Hintergrund. Aber du, liest du selber Bücher auch noch, also in Papierform? Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Bei mir war das am Anfang, als Kindle und Co. kam, ja auch, ich fand das super, dass man immer jederzeit alles dabei haben kann. Und dann irgendwann war es auch nicht cool. Und irgendwann habe ich dann auch wieder angefangen, mir Bücher zu kaufen und es zu genießen, dass das kein künstliches Licht ist, dass da keine Notifications kommen, dass man das auch mal so in die Ecke feuern kann mit Liebe. Wie ist das bei dir?
Also ich bin auch Print-Nerd, würde ich sagen. Also ich habe immer gedruckte Bücher geliebt und bin selber halt auch relativ, also ich denke sehr visuell, deswegen mag ich auch besonders gedruckte Medien, die auch noch irgendwie visuell sind und Bilder beinhalten. Das ist bei dem Loop-Buch, das ist ja auch viel Visuelles drin. Genau, da gibt es dann Leute, die einen dafür kritisieren, dass das halbe Buch voller Grafiken ist, obwohl das ja der schwierigere Teil ist, also viel Text schreiben ist jetzt nicht so eine Herausforderung. Und bei mir ist es ein bisschen so inzwischen, also ich konnte früher nicht so viel mit Hörbüchern und Podcasts anfangen, weil ich nicht so gut Informationen auf dem Weg aufnehmen konnte. Das hat sich jetzt irgendwie mit Training verändert. Das heißt, inzwischen höre ich wirklich auch viele Hörbücher und Podcasts mir an. Und ich habe so eine leichte Theorie, dass es doch, weil ich doch relativ viel in den Bildschirm gucke, dass so dieses in ein Buch reinschauen, ne, es ist anderes Licht, wie du sagst, aber es ist trotzdem, man fokussiert so und ich kann nicht nach einem Tag am Bildschirm abends noch 2 Stunden in ein Buch schauen.
Ihr habt ja selber auch ein eigenes Audiooprodukt mittlerweile. Aber der Reihe nach wollen auch nochmal über neue Narrative selbst sprechen. Ein Magazin, das einen enorm guten Ruf hat. Ich höre das immer wieder. Die Leute lieben dieses Magazin wirklich. Es ist wirklich so eine Love-Brand für viele geworden. Ich sehe das auch, wenn ich unterwegs bin. Ich schaue mir ja auch gerne Büros an. Es liegt auch wirklich in vielen Büros. Nicht nur, weil es gut aussieht bestimmt auch, sondern weil Leute sich auch auf diese Art und Weise sehr, sehr einfach und sehr zugänglich, wie ich finde, mit auch schweren Themen beschäftigen können. Denn es sind ja nun mal auch schwere Themen, wenn wir über Veränderungen reden. Aber das dann auch mit dieser Aufbereitung, auch nochmal mit dieser Visualität, dann so hinzubekommen, da habt ihr ja schon etwas, eine Lücke gefüllt, die offensichtlich ja auch da war. Wie kam es zu neuer Narrative?
Na, erstmal freut's mich sehr, was du gerade gesagt hast. Wir haben, also ich, genau, diese The Dive Story fing für mich an im Laufe 2016, wo ich dann angefangen habe, als Freelancer mit denen zusammenzuarbeiten. Und Anfang 2017 kam dann Lena um die Ecke und hatte gesagt, sie hätte Bock, ein Magazin zu machen zu diesen New Work-Themen. Und ich habe dann gedacht, okay, Content ist eh mein Ding. Ja, ich lese und schreibe die ganze Zeit und habe eh immer Bock, Sachen in Produkten zu denken und nicht immer nur meine eigene Arbeit als Produkt zu sehen.
Ich habe auch nur Digital- oder Computerzeitschriften. Es gab natürlich schon immer T3N, wo auch so Arbeitswelt irgendwie schon so ein bisschen mit drin war. Mittlerweile gibt es ja am Bahnhofskiosk auch wirklich ein New Work Magazin. Kennst du das eigentlich? Das heißt ja New Work.
Ah nee, das habe ich noch nicht gesehen.
Das ist so Hochglanz, ist ganz seltsam. Aber als ihr gestartet seid, gab es ja offensichtlich nichts, ne?
Nee, und mir ging es auch selber so. Ich bin immer in diese Bahnhofskioske rein und dachte mir so, okay, ich sehe hier auf den ersten Blick, dass bis auf drei Hefte alles so typische Verlagsprodukte sind.
Ja.
Das billigste Papier, irgendwie Plastik, alles so Auftragsarbeiten ohne Leidenschaft, ohne Liebe.
Brand 1 war immer noch ganz cool, ne? Das konnte man immer machen. Und dann wurde es nachher schon ein bisschen dünner, ne?
Genau. Und Brand 1, genau, die hatten ja auch so ein bisschen, glaube ich, eine ähnliche Idee, als sie angefangen haben wie wir. Und uns ging es halt darum, wirklich zu sagen, okay, diese ganzen Themen, Arbeit, Wirtschaft, Organisation, die sind so wahnsinnig wichtig für alle Menschen. Und das kann nicht sein, dass das irgendwie so einer kleinen Schicht von älteren Herren vorenthalten bleibt, die dann Manager-Magazin und Handelsblatt oder so lesen. Ne, diese Themen müssen einfach, also alle Leute müssen sich dafür interessieren, alle Leute müssen auch merken, dass das alles kein Hexenwerk ist, dass man sich diesem Zeug auch spielerisch und kreativ nähern kann. Und das war so die Idee, zu sagen, wir machen das einfach in so einem wirklich visuellen, zugänglichen Format, vielen Leuten zugänglich.
Wie anstrengend war das, dieses Produkt, was es ja am Ende ist, so zu kreieren? Also da steckt ja schon viel drin. Also jetzt kriegt man es so nach Hause geliefert. Ich habe ja auch das Abo und es ist alles sehr stimmig und super, aber ich kann mir annähernd denken, dass da sehr, sehr viel Konzeption ja auch drin steckt und Dinge, die man dann auch wieder verwirft und anders macht und bis es dann soweit ist.
Also es steckt wirklich wahnsinnig viel Arbeit drin, muss ich schon sagen. Also die ersten Jahre war das auch ein sehr stressiger, chaotischer Prozess und gerade wenn man dann nebenbei noch so einen Vollzeit-Beraterjob macht, war das auch echt oft schon, ging so bis an die körperlichen Grenzen. Und was wir aber geschafft haben, weil wir einfach immer sehr starke Begrenzungen hatten, haben wir gesagt, okay, wir müssen einfach jedes Mal den Prozess 50% besser machen. Mhm. Das heißt, wir haben wirklich jedes Mal überlegt, okay, wie werden wir nächstes Mal besser? Und das machen wir auch immer noch. Das heißt, inzwischen ist da so ein wirklich geschmeidiger Prozess draus geworden. Und wir gucken jedes Mal wieder drauf und fragen uns, okay, wo können wir wie bei so einer Produktentwicklung überall noch so kleine Schrauben drehen, um ein bisschen besser zu werden. Mhm. Genau, und am Ende hängt es natürlich aber auch immer sehr stark an Menschen. Also wir haben zum Beispiel Dominik, der jetzt seit ein paar Jahren da so der visuelle Lead ist und die Gesamtverantwortung für die Grafik hat, ist einfach ein Genie und steckt da wahnsinnig viel Zeit und Liebe rein und hat immer krasse Ideen. Na, wenn der jetzt auf einmal sagen würde, ich wandere nach Kuba aus und habe keinen Bock mehr, dann hätte das Magazin ein Problem.
Da sind wir bei Arbeitgeberbindung.
Genau.
Ja, und ihr macht ja auch vieles anders in der Art und Weise, wie ihr selbst arbeitet. Also es gibt keinen Chef in dem Sinne. Ja, ihr seid selbst organisiert. Da spielt ja sicher viel mit rein, was du auch vorher erlebt hast und gelernt hast. Kannst du uns ja mal so einen Einblick geben? Wie entsteht denn so eine Ausgabe? Also wird da abgestimmt über das Thema oder wie ist das?
Auch da haben wir wirklich eine lange Entwicklung hinter uns, dass wir zum Beispiel auch mal dachten, wir müssen das öffnen und die LeserInnen fragen, was sie für Themen wollen, haben dann gemerkt, erstens wollen die gern überrascht werden. Zweitens müssen wir für dieses Thema brennen und auch Expertise mitbringen und Bock haben. Das heißt, inzwischen ist es so, dass wirklich das Team, das das Heft macht, auch wirklich die Leute, die da am meisten Zeit reinstecken, müssen auch am meisten Bock auf das Thema haben und müssen eigentlich diese Entscheidung treffen. Und jetzt gerade ist es so, wir haben also unter anderem zwei Rollen, die so in der Entstehung wichtig sind. Das ist der Product Owner, die habe ich gerade. Das ist so eine inhaltliche Gesamtrichtung. Also ich schlage dann ein Thema vor, nachdem wir da alle auf verschiedene Proposals drauf geguckt haben und alle aus dem Magazin-Team auch Vorschläge geschrieben haben. Und ich gucke dann drauf, ob die Gesamtmischung inhaltlich stimmt. Ja, das hat jetzt nichts mit dem visuellen, grafischen Teil zu tun. Und dann hat meine Kollegin Tara macht so eine Rolle, die heißt Process Owner und die ist für den kompletten Prozess verantwortlich und ist so der Gegenpol quasi zu dieser inhaltlichen Rolle. Na, und dann gibt's noch jetzt so die grafische Gesamtverantwortung und dann natürlich gibt's immer noch für jeden Beitrag eine Person, die im Lead ist, eine Person, die Sparring macht. Dann gibt's noch einen Endcheck, das ist eine bestimmte Rolle. Dann geht das Lektorat los, Korrektorat, also ziemlich umfangreicher Prozess mit vielen kleinen Rollen.
Aber ihr seid halt auch unabhängig, ihr könnt das so machen, wie ihr das wollt. Da kannst du ja auch gerne nochmal was zu sagen. Ihr gehört ja keinem Verlag, sondern ihr habt ja gesagt, wir haben da eine eigene Idee. Wie sieht die aus?
Also das ist auch in dieser The Dive-Zeit, wir haben dann ja irgendwann eine neue Narrative ausgegründet aus The Dive, ist dort entstanden. Und ich hatte in dieser Zeit dort das Gefühl, dass diese ganzen New Work-Themen, wie bauen wir eine Organisation innen um, an eine Grenze stoßen, wenn man nicht auch das Thema Eigentum neu denkt. Ne, ich finde, jetzt in einem Konzern ist es nochmal krasser, aber auch wenn wir jetzt sagen, wir gründen irgendwie eine GmbH, die hat drei Eigentümer, dann ist das so eine krasse Hierarchisierung, die du nicht mehr rauskriegst.
Automatisch, ne? Dann wird immer gesagt, wir sind doch wie eine Familie, aber kannst du eigentlich nicht sein.
Genau. Und vor allem, also richtig toxisch wird's, finde ich, wenn du dann halt auch noch quasi Investoren reinholst, die dann Eigentümer sind, aber nicht in der Firma arbeiten, also die quasi außen stehen, aber eigentlich die wichtigen Entscheidungen beeinflussen können. Na, da wird jetzt in Startups nicht so gern drüber geredet, aber die Startup-Hierarchie ist ja eigentlich, der Investor ist der Chef des CEOs. Ne, die Investoren können den rausschmeißen, wenn er ihrer Meinung nicht seinen Job nicht gut macht. Und die ganzen Mitarbeiter sind dann irgendwie so die Verfügungsmasse.
Ja.
Und genau, wir hatten gesagt, dass wir, also ich für mich fand das wichtig als nächsten Entwicklungsschritt und wir haben für uns auch gesagt, als Medienunternehmen, um ernst genommen zu werden, wollen wir da andere Wege gehen, haben dann Verantwortungseigentum umgesetzt, was jetzt in unserem Fall bedeutet, dass das Eigentum an der Firma liegt in einem Kreis, in dem alle, die in der Firma arbeiten, vertreten sein können. Also ist keiner gezwungen, aber alle können in eine GbR eintreten, in der das Eigentum liegt und alle haben dann eine Stimme. Das ist quasi unsere Eigentümerversammlung. Und wir haben auch InvestorInnen und die haben keine Stimmrechte.
Musstet ihr denen das irgendwie beibringen?
Naja, es fallen einfach sehr viele Investoren, also damals besonders, inzwischen ist das auch schon wieder ein bisschen verbreiteter, aber damals besonders sind einfach 95% der potenziellen Investoren einfach rausgefallen, habe das dann schon vor dem ersten Gespräch gesagt, weil ich auch keine Lust hatte, die Gespräche zu führen, wenn danach dann Leute, keine Stimmrechte und auch noch gedeckelte Rendite.
Na super.
Genau. Aber wir haben dann aber ein paar gefunden. Es gibt, und das inzwischen gibt es zum Glück auch mehr.
Ja, und das Dritte, was natürlich spannend ist, neben dem Selbstorganisierten und der Unabhängigkeit, ist das Thema regenerative Arbeit. Also ihr seid ja mit eurem Magazin auch in Printform nicht nur auf recyceltem Papier unterwegs, sondern ihr sagt sogar, wir wollen eigentlich einen positiven Effekt damit anstoßen und wollen das auch natürlich inhaltlich dann so weitertreiben. Wie sieht das konkret aus?
Ja, das ist ein großes Thema. Also, wo soll ich da anfangen? Also ich würde sagen, unsere ganze Wirtschaft ist momentan noch so gebaut, dass sie extraktiv ist. Das heißt, die Wirtschaft ist so gebaut, dass wir Ressourcen verbrauchen, irgendwie Menschen verschleißen, Sachen kaputt machen, um daraus ökonomisches Kapital zu erzeugen. Und wir sagen jetzt und viele andere auch, wir müssen eigentlich den Übergang schaffen in so ein regeneratives Zeitalter, wo das umgekehrt wird, wo wir wieder es schaffen, Ökosysteme zu heilen, den Menschen was zurückzugeben, die Natur wieder aufzubauen. Genau, und das ist eine große Aufgabe. Es ist auch, finde ich, wirklich herausfordernd, wenn man in einem System ist, das dieses Extraktive belohnt. Mhm. Ja, weil bei uns ist zum Beispiel so, wir haben halt den ökologischst möglichen Druck mit Cradle to Cradle und es ist unwahrscheinlich teuer. Und es ist zum Glück so, dass, ne, wir haben eine Leserschaft und machen das transparent und die Leute schätzen das wert und sind dann auch bereit, mehr zu bezahlen. Aber erstmal so dieses Wirtschaftssystem bestraft das. Ja. Also die ganzen Verlage, die ihr Magazin für ein Zehntel des Preises drucken, werden in der Hinsicht belohnt, dass sie sich halt dann viele Kosten sparen. Hm. Und wie wir jetzt insgesamt es hinbekommen, ein regeneratives Unternehmen zu sein und das auch noch seriös darzustellen, da sind wir ehrlich gesagt gerade erst am Anfang. Mhm. Das ist, finde ich, eine große Aufgabe. Und ich finde auch schwierig dabei, dass man halt sehr schnell in so einem Greenwashing landet, wenn man dann gleich, man behauptet, man kann das jetzt irgendwie nachweisen oder vorrechnen.
Ja. Ja, das ist ja auch gerade so wirklich das Thema, mit dem sich irgendwie alle Unternehmen beschäftigen. Aber also dieses Regenerative erlebe ich noch nicht so häufig, dass man sagt, wir wollen nachhaltig sein und irgendwie das schon, aber dass man dann auch noch was Positives am Ende rausbekommt, das erlebe ich noch leider viel, viel zu selten. Man kann euch folgen auf LinkedIn, da bist du jetzt auch ein bisschen aktiver geworden, ne?
Ein bisschen aktiver, ich arbeite dran, bisher ist es vielleicht so einmal im Monat.
Ja, aber die Leute verfolgen das, die Leute sind interessiert auch an den Hintergründen, wie macht ihr das? Das ist ja auch das Schöne, nicht nur, dass ihr darüber schreibt, sondern dass ihr ja auch selber experimentiert und Dinge ausprobiert. Und wir sind gespannt, wohin die Reise da noch geht. Vielen Dank, dass du uns heute so ein bisschen reingucken hast lassen in deine Story, in eure Story. Vielleicht nochmal so zum Abschluss. Was steht so als nächstes an? Ihr habt ja noch viele Nebenthemen. Da müssen wir nächstes Mal drüber sprechen. Tools und Produkte. Aber vielleicht gibt es noch so eine Sache, wo du sagen kannst, das kommt bald, freut euch schon mal drauf, ihr seid bestimmt noch mal an irgendwelchen Sachen dran.
Ja, wir haben jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark fokussiert auf unser neues Produkt Nine Spaces. Das ist so eine Plattform mit Transformationstools. Da sind wir gerade dabei, die noch weiter zu verbreiten. Und wir haben sonst als Organisation jetzt für uns so ein bisschen entschieden, dass wir haben halt wahnsinnig viele Ideen noch für andere Produkte und auch Bock, die anzugehen und merken aber, dass wir eigentlich die Organisation jetzt nicht so viel größer noch machen wollen. Das heißt, wir haben eigentlich gerade den Plan, uns eher in so eine Richtung wie so ein kleiner Inkubator zu entwickeln, dass wir Produkte eher ausgründen oder anderen Organisationen die Tools zur Verfügung stellen, um Firmen aufzubauen.
Wie groß seid ihr jetzt?
Wir sind letztes Jahr tatsächlich auf 30 gewachsen und mussten uns jetzt wieder auf so 24 gerade verkleinern.
Ja, also dieser alte Gedanke, man muss immer weiter wachsen, auch personell, ist gar nicht mehr immer so beliebt. Ne?
Nee. Nee, und das ist ja, also vielleicht dazu ein kurzer Gedanke noch. Ich glaube halt, wenn du eine Shareholder-Value-maximierende Organisation bist, dann musst du immer weiter wachsen, weil oben drüber sitzt der Shareholder, der immer mehr Profit will und der sagt, du musst irgendwie wachsen und irgendwo Synergien schaffen und Firmen kaufen und die zusammenstreichen, um mehr Profit zu erzeugen. Wenn du Verantwortungseigentum bist und versuchst, irgendwie einen großen Impact zu haben, dann ist die Logik völlig anders. Und Impact kann man auch indirekt haben, ne? Wenn wir die Tools zur Verfügung stellen, mit denen andere die Welt besser machen, hat das für uns viel mehr Impact, als wenn wir sagen, wir stellen selber jetzt noch 10 Leute an, zum Beispiel.
Ja. Allerletzte Frage, Sebastian. Ihr seid ja, könnte man neudeutsch sagen, purpose-driven. Ihr macht euch sehr viele Gedanken darüber, warum ihr es tut, wofür, was sich verändern, verbessern soll. Das hat ja schon auch mit New Work, auch mit dem Begriff, wo er herkommt, zu tun, zu sagen, wir wollen hier wirklich auch was anders machen. Der Begriff New Work erlebe ich immer öfter, ist natürlich auch schon sehr in Kritik geraten, weil er auch inflationär natürlich benutzt wird, auch medial. In eurem Glossar kann man den Begriff auch finden. Ist das etwas, was für dich eine Bedeutung hat? Wie ordnest du den Begriff und New Work selbst dann auch ein?
Ja, ich finde der Friedhof Bergmann hat das ja mal ursprünglich formuliert und seine Gedanken, dass unser Leben wieder ein bisschen ganzheitlicher sein sollte und Erwerbsarbeit vielleicht nur ein Viertel ausmacht, finde ich nach wie vor ansprechend. Ich glaube nur, dass das nicht realistisch ist, wenn wir nicht unser ganzes System verändern.
Ja.
Also ich finde jetzt diesen Übergang in so ein regeneratives Wirtschaften, Ich glaube, wenn das gelingt, dann wird keiner mehr über New Work reden, weil das dann selbstverständlich daraus folgt. Und ich glaube, in diesem System dann zu versuchen, irgendwie Arbeit ein bisschen sinngetriebener und agiler zu machen, wird dann am Ende immer das Problem haben, doch wieder bei so einem neoliberalen höher, schneller, weiter zu enden. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was den Begriff angeht.
Es gab ja schon viele Begriffe, über die sich eine Zeit lang auch unterhalten wurde. Agilität ist ja auch so einer. Die gehen dann so, manchmal kommen sie dann nochmal wieder, aber am Ende geht es ja darum, was machen wir anders und besser. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Euch alles Gute weiterhin. Viel Erfolg. Wir werden es lesen und verfolgen natürlich und hören und vielleicht auch nochmal sehen. Also auch im Videobereich wäre ja vielleicht auch nochmal eine Idee. Also bis bald und das nächste Mal dann vielleicht auch nochmal im echten Leben.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Dank dir auch. Mach's gut. Ciao.